Alexa, wo ist mein Küchenradio? Der Wandel der Berliner Medienlandschaft, so heißt die Überschrift der heutigen Veranstaltung. Und wir wollen genau darüber sprechen und schauen, wie sich das auf die Radio- und Audiolandschaft hier in Berlin auswirkt. Bevor wir das tun, möchte ich jetzt gern Herrn Christian Gäbler hier auf die Bühne bitten, den Hausherrn heute Abend und auch den Gastgeber, und ihn als Staatssekretär hier in der Senatskanzlei um ein Grußwort bitten. Vielen Dank. Herr Gäbler, bitteschön.
Ja, vielen Dank. Frau Dr. Zimmer, Herr Dr. Ecke, Herr Abgeordneter Förster, liebe Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmer, meine Damen und Herren, liebe Medieninteressierte, sehr gerne begrüße ich Sie heute hier im Roten Rathaus, auch im Namen des tatsächlichen Hausherrn, des regierenden Bürgermeisters. Wir sind ja hier in der Senatskanzlei auch für das Thema Medien zuständig. Ich habe selber die dankbare Aufgabe, Rundfunk- und Medienangelegenheiten mit den 15 anderen LändervertreterInnen immer auszuhandeln. Eine nicht ganz einfache Aufgabe. Insofern sind wir da immer für Hinweise, Diskussionen, auch Informationen dankbar. Und ich glaube, gerade dieses Thema Smart Speaker ist eines, was auch erstmal richtig entdeckt werden muss. Weil, glaube ich, viele es jetzt als angenehm und nützlich erstmal nutzen und sagen, ist doch toll, wenn ich sowas im Haus habe, das mit mir spricht und alles für mich erledigt. Was aber dahinter steckt an Technik und auch an Gefahren, was Monopolisierungen angeht, das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Auch im Zeitalter von der Frage von Datenschutz, von Angst vor Monopolen, vor Kommerzialisierung und Ähnlichem, sind, glaube ich, diese Smart Speaker zwar sehr nützlich für den Einzelnen, aber in der Gesamtheit können sie natürlich die gesamte Medienlandschaft und auch die Gesellschaft durchaus verändern. Und das soll heute Thema sein. Es ist aus unserer Sicht wichtig, dass wir solche Plattformen auch wie diese Diskussionsveranstaltung bieten, um eben über andere Plattformen zu reden und zu schauen, wie offen sind die eigentlich, wie transparent sind die und auch wie sehr kann dort eine Kontrolle stattfinden, die aus unserer Sicht dort auch notwendig ist, um eben in der Medienlandschaft auch Vielfalt, Transparenz, Mitwirkung und Offenheit zu gewährleisten. Wir haben hier im Roten Rathaus auch gerade aktuell in den letzten 2 Tagen Fachgespräche zum Diskussionsentwurf des Medienstaatsvertrages gehabt. Wir haben heute auch das 10. Internet Governance Forum Deutschland gehabt. Sie sehen also, wir sind hier so ein bisschen im Moment jedenfalls der Fokus für die Medienlandschaft in Deutschland, und das wollen wir mit dieser Veranstaltung nochmal untersetzen zu einem Thema, was, wie gesagt, noch nicht ganz im Mittelpunkt steht, aber eigentlich in den Mittelpunkt gehört. Ich habe mir selber, um das mal auszuprobieren, jetzt auch so einen Smart Speaker mal zugelegt. Ich finde es ehrlich gesagt tatsächlich teilweise etwas gespenstisch, was diese Geräte alle so dann können. Und wenn man sich dann vergegenwärtigt, was dahinter steckt, auch an Vorauswahl, die dann selber gar nicht mehr beeinflussbar ist, ich glaube, dann ist es sehr gut, sich intensiv damit auseinanderzusetzen und quasi zum mündigen Konsumenten zu werden, der auch genau weiß, worauf er sich einlässt und der auch darauf achtet, dass entsprechende Kontrollen und Regelungen an der Stelle auch einsetzen. Insofern wünsche ich Ihnen allen, uns allen hier eine spannende Debatte. Ich bedanke mich nochmal bei den Podiumsteilnehmerinnen und Podiumsteilnehmern, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben. Ich freue mich auch, dass wir an der Stelle wieder mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg hier eine interessante Veranstaltung mit einem interessanten Podium zusammengestellt haben, und wünsche der Veranstaltung einen guten Verlauf und Ihnen gute Erkenntnisse. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Gäbler, vielen Dank für diese einführenden Worte. Wir haben gerade schon gehört, er hat einen Smart Speaker. Vielleicht machen wir kurz hier im Publikum auch einmal gerade den Test per Handzeichen. Wer von Ihnen hat auch einen Smart Speaker? Jetzt bin ich kein ausgebildeter Statistiker, aber ich würde mal sagen, ich kenne ja schon die Präsentation, die jetzt gleich folgt. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt, was der Anteil angeht. Es war ungefähr, würde ich sagen, hier ein Drittel im Raum haben schon einen Smart Speaker. Wie das hier in Berlin insgesamt aussieht und wie sich auch die Berliner Radio- und Audiolandschaft in Zahlen, Daten, Fakten darstellt, das erklärt uns jetzt Dr. Oliver Ecke vom Marktforschungsinstitut Kantar TNS. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Und jetzt fangen wir so sportlich an mit einer kleinen Statistik und mit Alexa, wo ist mein Küchenradio? Und jetzt muss ich Sie erst einmal enttäuschen. Ich werde jetzt ganz lang nicht über Alexa sprechen. Ich werde ganz lang nicht über Smart Speaker sprechen. Aber wir kommen noch darauf zurück. Man hebt sich die Höhepunkte ja manchmal auch gerne bis zum Schluss auf. Was ich mitgebracht habe für Sie, ist einmal ein kleiner Überblick, wie beschreibt der Digitalisierungsbericht Audio der Landesmedienanstalten die Situation in Berlin. Der Digitalisierungsbericht Audio ist eine Gemeinschaftsstudie, 2018 finanziert von den Medienanstalten der ARD, Deutschlandradio und dem DAB-Enabler, wenn man so möchte, Media Broadcast. Sie sehen also eine breit aufgestellte Studie und Sie können sich auch vorstellen, dass dahinter, hinter den einzelnen Finanziers, zum Teil auch ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte existieren oder Ansichten. Gleichwohl sind wir auch durch die Unterstützung der MABB dann in der Lage, Daten für Berlin, nicht nur für Deutschland bereitzustellen, weil die dort noch eine Fallzahlaufstockung finanziert haben. Seit Sommer des Jahres, eigentlich bis seit der IFA, haben wir eine sehr lebhafte DAB-Plus-Landschaft hier in Berlin mit den nationalen Multiplexen und mit den regionalen oder lokalen Multiplexen. Haben wir in Berlin aktuell für die Radiohörer, die über DAB Plus verfügen, eine Programmauswahl von näherungsweise 60 verschiedenen Radioangeboten. Wer Online-Radio kennt und liebt, weiß, dass 60 nicht viel ist. Wer aber an UKW zurückdenkt, weiß, dass 60 ziemlich viel ist. Wie schaut die Digitalisierungsquote in Berlin denn tatsächlich aus? Wenden wir uns erstmal der Haushaltsausstattung mit den verschiedenen Typen von Radiogeräten zu, dann sieht man, dass der Platzhirsch immer noch das analoge UKW-Radio ist. Also fast jeder, 92%, verfügt zu Hause über irgendein solches Gerät. Sie sehen aber auch, dass DAB über die letzten Jahre dann doch kontinuierlich Fahrt aufgenommen hat, aber immer nur noch 17% verfügen über so ein, ja, wenn man so möchte, modernes digitales Radiogerät. Und immerhin 10%, das schwankt, Sie sehen es, also und wächst nicht mehr sehr bedeutsam. Spezifische IP-Radiogeräte, die also nur Online-Radio können, muss man an dieser Stelle sagen. Online-Radiogeräte, die auch DAB Plus können, haben wir bei den DAB-Geräten mitgezählt. TV-Kabel ist natürlich auch ein Angebot, über das man Radio hören kann, genauso wie Satellitenfernsehen, über das man auch Radio hören kann. Sie sehen, dass auch das in den Haushalten in Berlin durchaus vorhanden ist. Und wenn ich vorher schon gesagt habe, fast jeder hat ein UKW-Gerät, dann gilt das noch viel mehr für die Nettosumme. 96% der Haushalte in Berlin verfügen über eines dieser Radio- oder dieser Radioempfangsmöglichkeiten. Aber nach wie vor UKW scheint der Platzhirsch zu sein. Ich habe gerade ganz spezifisch gesagt, diese IP-Radiogeräte, das ist ja nur eine Möglichkeit, um Online-Radio zu hören. Deswegen muss man sich der Geschichte auch ein bisschen anders nähern. Man muss einmal schauen, wie sind denn Geräte verteilt bei den Menschen. Wir haben jetzt mal einen Wechsel von Haushaltsausstattung auf Menschen vorgenommen, mit denen man auch Radio hören kann und wo uns die Befragten auch gesagt haben, dass sie tatsächlich über diese Geräte auch Radio hören. Das geht vom Smartphone über den Laptop, über den PC. Man kann es mit dem Tablet machen, natürlich auch mit dem spezifischen IP-Radiogerät, über das wir schon gesprochen haben. Über das Smart-TV-Gerät geht es, über den Smart-Speaker oder natürlich, wenn man so möchte und mit der Qualität zufrieden ist, auch über die Smartwatch. Und wenn man die Nettosumme aus all diesen Möglichkeiten, die die Berliner nutzen, um Online-Radio zu hören, bildet, dann kommt man auf einen Anteil von 42%. Und in den letzten Jahren ist das auch wieder gewachsen. Es war auch schon mal höher. Berlin ist halt dynamisch. Möglicherweise ziehen da auch mal ein paar Online-Radio-Nutzer in andere Gegenden von Deutschland oder sonst wohin. Was man sieht ist, diese 42% verteilen sich wirklich auf sehr, sehr viele Geräte, aber führend ist hier natürlich, wie in vielen anderen Bereichen, momentan auch das Smartphone. Und wer genau hingesehen hat, hat gesehen, dass es auch 1% Smart Speaker gibt. Wenn man den Zugang zu den Radioempfangsarten dann auf diese Weise betrachtet, dann sieht man, dass Webradio als digitales Nutzungsangebot dann doch deutlich vor DAB Plus schon liegt und tatsächlich auch netto nochmal ein kleiner Stipp obendrauf kommt, also 97% der Berliner können auf die eine oder andere Weise Radio hören. Webradio ist also die zweitstärkste Empfangsart in Berlin und das heute schon. Hier können wir mal für den aktuellen Wert auch eine Nettosumme bilden und können sagen, über 50% der Berliner haben die Möglichkeit, digital Radio zu hören, wenn man nämlich DAB Plus und Webradio zusammennimmt. Also schon über die Hälfte, hohe Digitalisierungsquote. Und wenn man ganz ehrlich ist und schaut, was ist eigentlich Kabel und was ist Satellit, das sind auch digitale Empfangsmöglichkeiten, dann sehen wir, dass wir schon bei 58% liegen. Und dieser Wert ist deutlich überdurchschnittlich in Deutschland. Insgesamt im Durchschnitt sind es etwa 53%. Also die Digitalisierungsquote ist nicht nur knapp über 50%, sondern sie liegt schon fast bei 60%. Jetzt ist Haben und Nutzen natürlich nicht immer das Gleiche. Und deswegen haben wir uns auch angeschaut, was ist denn die meistgenutzte Empfangsart in Berlin. Das ist nach wie vor mit gut 2/3 das gute alte UKW analoge Radio. Aber jeder Sechste nutzt schon DAB oder Webradio. Und auch das sind Quoten, die nicht viel, aber leicht über dem Bundesdurchschnitt liegen. Wir wechseln mal die Betrachtungsweise aus Marktforschersicht. Ich habe Ihnen Ergebnisse gezeigt gehabt, jetzt aus dem Digitalisierungsbericht Audio. Und es gibt eine weitere Studie, auch das ist eine Gemeinschaftsstudie, das ist der sogenannte Online-Audio-Monitor. Auch das ist ein Gemeinschaftsprojekt. Sie sehen, hier sind beteiligt die unterschiedlichsten Landesmedienanstalten, natürlich auch die MABB, der VNet, also der Verband des privaten Rundfunks in Deutschland, und auch der Bundesverband Digitale Wirtschaft, also auch hier eine sehr illustre und vielfältige Auftraggeberschaft. Und wenn wir jetzt die Online-Audio-Nutzung in Berlin so ein bisschen näher betrachten, dann ist vielleicht einmal das Erste, was einen interessiert, wie viel Prozent der Berliner nutzen denn Online-Audio-Inhalte, also nutzen nicht nur Webradio, sondern Online-Audio-Inhalte insgesamt. Und was ist denn das alles? Das sind mal Musik-Audio-Inhalte über Videoplattformen. Da stutzt man erst einmal, da denkt man gar nicht dran. Aber denken Sie an Kinder, die Sie kennen, an Jugendliche, die Sie kennen. Wo hören die Musik? Ja, beispielsweise über eines der vielen Angebote von Google, die es da so gibt, wo man normalerweise Videoclips hört. Aber das ist auch mittlerweile das größte Musikangebot, was es hier eben tatsächlich gibt. Webradio in der Nutzung, wir haben es ja schon gesehen gehabt, bei 42%. Und dann kommen schon Musikstreaming-Dienste, Podcasts, 17% oder auch Hörbücher. Das heißt, 65% der Berliner, das sind fast 2 Millionen Menschen, nutzen Online-Audio-Inhalte. Und das ist ein deutlich höherer Wert als im Bundesdurchschnitt, den Sie hier jetzt auch angezeichnet sehen. 7% mehr Online-Audio-Nutzer im Durchschnitt in Berlin als in der Bundesrepublik. Und diese Online-Audio-Nutzung wird einmal durch Audio on Demand und von Webradio dominiert. Dass On Demand nicht nur im Videobereich, sondern im Audiobereich auch eine große Rolle spielt. Ich glaube, das haben wir alle schon gelernt, wenn man es mal zusammenfasst, die ganzen Möglichkeiten, Online-Audio zu nutzen. Dann sehen wir, dass es 58% On-Demand-Nutzer insgesamt gibt in Berlin und 42% Webradio-Nutzer. Wenn man also so möchte, dominiert an der Stelle On-Demand tatsächlich auch schon das gute alte Radio. Wenn man auf die Webradios schaut, dann sieht man, dass die Nutzung dort eben wiederum sehr stark geprägt ist durch Simulcast-Sender. Also man hört online die gleichen Sender, die man über UKW oder DAB, über andere Wege eben auch schon kennt. Aber es gibt auch schon zweistellige Nutzungswerte für genuine Webradio-Angebote, also Radioangebote, die man woanders nicht bekommt. Und es gibt aber auch fast genauso viele Ableger, die genutzt werden von den klassischen Radiosendern. Und wiederum, ja, ich hatte es vorher schon erwähnt, bei der On-Demand-Nutzung, da dominieren tatsächlich derzeit Videoplattformen und die viel gefürchteten Musikstreaming-Dienste kommen da erst weit dahinter auf dem zweiten Rangplatz. Also nochmal zusammengefasst, bei On-Demand sehen wir deutlich größere Werte als bei Webradionutzung. Und bei der Webradionutzung dominieren derzeit im Online-Markt auch noch die Simulcast-Sender. Welche Inhalte werden denn besonders gerne genutzt? Natürlich, bei Audio denkt man immer erst an Musik. Das ist Musik allgemein, die genannt wird von den Nutzern. Viele nennen aber auch ausgewählte bestimmte Musikgenres. Und was hier nochmal rot markiert ist, das sind eigentlich auch klassische Radioinhalten, also Nachrichten, Services wie Wetter, Verkehr, Uhrzeit, regionale, lokale Informationen. Mit anderen Worten, auch online ist eigentlich das Interesse an den Audioinhalten so ähnlich beschrieben, wie wenn man ein Radioprogramm etwas genauer beschreiben würde. Podcasts, wir haben schon gesehen, wie viele Menschen insgesamt in Berlin, nämlich 17% Podcasts nutzen. Wenn man das mal prozentuiert auf diejenigen, die überhaupt online im Audiobereich unterwegs sind, dann sehen wir, dass diese Online-Audio-Nutzer zu 26% zumindest selten Podcasts nutzen. Es gibt auch einige, die das täglich oder fast täglich tun, relativ viele, die es häufiger tun, mehrmals pro Woche. Und insgesamt sind das eben diese 17%. Das heißt, wir haben für Podcasts allein in Berlin ein Publikum von ungefähr 500.000 Hörer, die zumindest das einigermaßen regelmäßig tun. Mit anderen Worten, das Publikum hat schon durchaus auch eine relevante Größe. Und man könnte sich ja auch vorstellen, dass lokale oder regionale Podcast-Angebote unter diesen Hörern auch ihr Publikum finden könnten. Welche Inhalte werden abgerufen? An allererster Stelle Nachrichten zu Politik und Zeitgeschehen. Und schon wieder fühlt man sich an das gute alte Radio erinnert. Auch Informationen über Gesellschaft, Kunst und Kultur, Musik, also Beiträge über Musik, Wissens- und Lernbeiträge, die lassen einen schon zu dem Schluss kommen, dass Podcasts wohl vor allen Dingen den Informations- und Wissendurst befriedigen, den viele Menschen mittlerweile schon eben nicht nur mehr durch das Fernsehen und Videoinhalte, sondern auch durch Podcasts Audioinhalte befriedigen. Wie kommen die Leute eigentlich an ihre Podcast-Angebote? Also der Zugang zu den Inhalten ist ja auch immer unter anderem auch eine Frage möglicherweise der Regulierung. Und wir sehen, dass ganz vorne, aber sehr knapp vorne tatsächlich die Websites und die Apps der Radiosender sind, die Podcast-Angebote oder Online-Abrufmöglichkeiten zur Verfügung stellen. Dann kommen aber auch schon als Provider die Musikstreaming-Dienste, dann wiederum Audiotheken spezifisch von Radiosendern. Sie wissen, das sind im Wesentlichen die öffentlich-rechtlichen. Aber auch hier spielt YouTube und andere Videoseiten eine nicht zu unterschätzende Rolle. Und die viel diskutierten Podcast-Apps bzw. Podcatcher sind da schon ein bisschen abgeschlagen, aber sie haben durchaus auch ihre eigene Bedeutung. Mit anderen Worten, die User tummeln sich tatsächlich auf vielen verschiedenen Plattformen und nutzen fast alle Möglichkeiten, um an die Inhalte zu kommen. Wenn man an Online-Inhalte denkt, dann hätte man früher immer daran gedacht, dass sowas zu Hause in den vier Wänden stattfindet. Und Sie alle wissen aber, dass das Internet mit dem Smartphone spätestens auch das draußen erobert hat. Und Online-Audio findet in Berlin durchaus auch außer Haus statt. Und zwar bei den verschiedensten Möglichkeiten, sich außerhalb der vier Wände aufzuhalten, der eigenen vier Wände auszuhalten. Besonders gern nutzt man Online-Audio bei längeren Fahrten mit dem Bus, aber auch bei Freunden und Bekannten, tatsächlich auch auf Partys und Events im öffentlichen Personennahverkehr oder auch beim Sport und tatsächlich auch im Auto. Insgesamt 80% der Online-Audio-Nutzer nutzen Online-Audio auch unterwegs und nicht nur zu Hause. Also das ist tatsächlich in Berlin schon durchaus eine sehr mobile Nutzung. Und schauen wir uns, weil das im ersten Moment vielleicht so ein bisschen überrascht, mal auch das Auto im Besonderen an. 27% nutzen Online-Dienste, Online-Audio-Dienste auch im Auto. Natürlich beim Autofahren ist das deutlich besser als Videodienste zu nutzen. Aber wenn man hier mal vergleicht, die Audioinhalte, die genutzt werden, Radio über Antenne, terrestrisches Radio, egal ob UKW oder DAB, ist gleich auf mit der Nutzung im Auto schon von Musikstreaming-Diensten oder eben, wenn man es zusammenfassen würde, auch anderen Formen der Online-Audio-Nutzung. Das muss man fairerweise sagen, nicht all das, was wir hier sehen, findet tatsächlich in dem Moment live und online statt, sondern viele dieser Inhalte, Podcasts, Hörbücher, auch Musikstreaming-Dienste, kann man sich ja auch durchaus offline verfügbar machen. Da gibt es ja einfache Funktionen. Aber trotzdem, am Ende bleibt, dass bei den Online-Audio-Nutzern beim Autofahren Musikstreaming schon ziemlich gleich auf ist mit der terrestrischen Audionutzung. mit der terrestrischen Radionutzung. Pardon. Ja, und jetzt, am Anfang schon angekündigt, kommen wir auf die Smart Speaker in Berlin zu sprechen. Wir haben uns mal angeschaut, ist das ein Phänomen, was die Menschen schon kennen? Ja, 85% haben schon mal von Smart Speakern gehört. Wir dürfen es nicht vergessen, die Umfrage hat im Frühsommer diesen Jahres stattgefunden. 4% nutzen es. Tatsächlich schon so ein Smart Speaker in Berlin, das ist leicht unterdurchschnittlich, im Bundesdurchschnitt hatten wir im Sommer 5% gemessen und nur 1% ist man geneigt zu sagen, plant so ein Gerät anzuschaffen, zumindest Anfang, Mitte des Jahres. Also haben wir hier vielleicht noch keinen Hype in Berlin, was die Smart Speaker betreffen, also wir hier haben vorher schon gesehen, hätten zusammen einen viel höheren Prozentwert zusammengebracht. Deswegen haben wir uns einmal gedacht, wir schauen einmal, was tut sich eigentlich bei Google-Suchanfragen zum Thema Smart Speaker. Und tatsächlich sehen wir, dass so zur Jahresmitte das noch ein Niveau war, was ziemlich flach war. Aber seit Juni diesen Jahres geht das so richtig nach oben. Die Leute suchen danach. Und das hier, das letzte Datum ist aus dem September 2018, was ich hier zusammengesucht habe. Wir haben das Weihnachtsgeschäft hier noch gar nicht drin. Ja, und ich vermute mal, dass die Werte, die wir für Smart Speaker gefunden haben, in diesem Jahr, im nächsten Jahr deutlich höher ausfallen werden, als wir es bislang gesehen haben. Der Trend zieht also im zweiten Halbjahr dann doch sehr, sehr stark und deutlich an. Damit bin ich mit der kleinen Tour de Force durch Audio und Online-Audio-Monitor für Sie schon durch. Ich bedanke mich, dass Sie hier waren und ich Ihnen das vorstellen durfte. Vielen Dank nochmal und viel Vergnügen bei der Diskussion.
Oliver Ecke, vielen Dank für diese Einführung und die Zahlen, Daten, Fakten zur Audio- und Radiolandschaft. Und wir wollen jetzt auch direkt nahtlos weitermachen mit der Diskussion. Ich würde tatsächlich erstmal alle vier Mitdiskutantinnen und Diskutanten direkt hier aufs Podium bitten. Die Vorstellung machen wir dann da, damit auch jeder von Ihnen hier im Saal auch ein Gesicht dazu hat. Freie Platzwahl, außer hier außen, da setze ich mich gern hin, aber ansonsten durchmischen Sie sich gern auch ein bisschen. Fast freie Platzwahl. Ja, meine Damen und Herren, bevor wir in die Diskussion einsteigen, möchte ich Ihnen natürlich gerne auch das Podium vorstellen. Diejenigen, die heute hier mit uns über den Wandel der Radio- und Audiolandschaften in Berlin diskutieren wollen. Und ich fange einfach mal jetzt vollkommen wertungsfrei bei mir direkt an und gehe nach außen vor. Wir fangen an mit Frau Dr. Anja Zimmer, die im Grunde auf der einen Seite heute ja auch für diese Veranstaltung mitverantwortlich ist, vor allen Dingen aber auch dafür verantwortlich ist, insbesondere die Vielfalt im privaten Rundfunk in Berlin-Brandenburg zu sichern. Schön, dass Sie da sind, Frau Dr. Zimmer. Gehe ich direkt weiter in der Reihe und begrüße Robert Skopin. Er ist Programmchef von Radio 1, dem Radio nur für Erwachsene vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Und wenn man so auf der Website von Radio 1 ein bisschen sich tummelt, dann sieht man, das ist möglicherweise das Radio nur für Erwachsene, aber schon lange nicht mehr nur Radio. Also auch insbesondere beispielsweise im Podcast-Bereich tummeln Sie sich doch auch schon seit einiger Zeit sehr aktiv. Schön, dass Sie da sind, Herr Skopin. Ich gehe weiter und wir begrüßen Mona Rübsam. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von Flux FM. Flux FM bezeichnet sich ja selbst als die Alternative im Radio und ist zu hören in Berlin ganz klassisch über UKW, aber eben nicht nur, sondern im Grunde über die eigene App, das Radioprogramm, aber auch dazugehörige weitere Streams, eigentlich überall auf dieser Welt, wenn man so sagen will. Schön, dass du da bist, Mona. Und last but not least begrüße ich Stefan Schmitter. Stefan Schmitter ist CEO von RTL Radio Deutschland mit 17 Radiobeteiligungen in 11 Bundesländern. Führt er damit eine der größten Radiogruppen hier in Deutschland und bekannte Sender hier in Berlin, unter anderem 104,6 RTL, 105,5 Spree Radio oder auch Jam FM. Das ist das Podium, mit dem wir heute diskutieren wollen. Und ich würde gerne beginnen mit Ihnen, Frau Zimmer, wenn wir jetzt nochmal auch schauen, wir behalten so ein bisschen die Zahlen auch im Hinterkopf, wenn Sie so auf die Berliner Radiolandschaft und Szene blicken und mal so einen kleinen Pulscheck machen. Was fühlen Sie da? Wie fit ist die Szene? Auch gerade mit Blick auf die Herausforderungen, die jetzt durch die verschiedenen digitalen Entwicklungen, die wir auch in den Zahlen gerade gesehen haben, auf uns zukommen.
Also ich glaube, dass die Berliner Radioszene dem sehr gut gewachsen ist. Berlin, das weiß man vielleicht nicht so, wenn man über UKW denkt man immer, wow, UKW, ja. Berlin war immer schon, auch zu UKW-Zeiten, der wettbewerbsintensivste Markt. Wir hatten 30 UKW-Programme, was relativ viel ist für eine Stadt, plus Brandenburg dazu, kommen nochmal 10 dazu. Das war schon toll, das war aber auch für die Sender eine echte Herausforderung. Also wer es in Berlin geschafft hat, der hat es dann auch geschafft, weil er sich von Anfang an immer sehr stark dem Wettbewerb stellen musste. Und wir eben immer schon sagen konnten, wir waren der wettbewerbsintensivste, der vielfältigste Markt in Europa. Das hat sich jetzt im DAB fortgesetzt. Also wir haben ja erst im September das alles nochmal ausgeschrieben und hatten 60 Programme jetzt auf DAB, gleich auch voll geworden sozusagen, sodass wir jetzt auch da den Wettbewerb fortsetzen können. Und das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Und natürlich haben wir hier wie überall auf der Welt auch tausende von Internetprogrammen. Wobei, wenn man sich dann anschaut, welche von denen, wie viele Hörer in der Durchschnittsstunde haben, relativiert sich das wieder so ein bisschen. Aber auch da, also wir haben wirklich sehr, sehr viel an Angeboten. Wir sind dadurch auch immer so ein Stück, ich sage mal, digitales Labor. Also in Berlin gibt es eben die Geräte, es gibt die Netze, es gibt die Angebote und es gibt vor allem auch die Nutzer, das haben wir ja gesehen, die Lust haben, sich das anzuschauen. Und damit sind wir schon auch ein Stück so ein Vorreiter, um mal zu gucken, wie sich der Markt entwickelt. Und ich glaube, dass das jetzt, wenn wir über die neuen Übertragungswege sprechen, sich auch fortsetzen wird und dass das eine spannende Zeit wird, aber auch eben eine sehr herausfordernde Zeit für die Sender, weil sich doch eine ganze Menge von Fragen stellen werden, über die wir, glaube ich, hier heute noch ein bisschen diskutieren müssen.
Zunächst möchte ich vielleicht erstmal bei dem spannenden Aspekt auch im positiven Sinne bleiben. Man hat so ein bisschen den Eindruck, wenn man sich mit Vertretern aus der Branche unterhält, die haben alle so ein bisschen, trotz der auch von Ihnen gerade angesprochenen Herausforderungen, die man natürlich alle erahnt, auch so ein Stück weit spüren die so ein bisschen Aufbruchsstimmung. Also da ist ja zum Teil die Rede von ja, goldenen Zeiten für Hörangebote oder auch von einem regelrechten Audioboom. Stefan Schmitter, beobachten Sie den auch so, auch vielleicht gerade hier im digitalen Labor Berlin?
Ja, das kann man schon so sagen. Also die Smart Speaker, über die wir heute diskutieren, sind für uns erstmal ganz toll im Moment, weil das Thema Audio steht im Fokus. Wir merken das bei den Kunden, bei den nationalen Werbekunden. Wir merken, wie darüber gesprochen wird. Wir merken es an solchen Podien, dass es ein Thema ist. Im Moment sind wir auch die besten Freunde. Nur wir wissen am Ende eben auch, was dann wahrscheinlich passiert, wenn diese Geräte mit dieser Dynamik, wie es im Moment auch passiert, sozusagen um sich greifen. Wir werden zum Jahresende rund 8 Millionen verkaufte Geräte im Markt haben, überwiegend Amazon Alexa-Geräte. Eine Zahl, die die Prognosen weit übertrifft, wenn man das letzte Woche gesehen hat, Cyber Monday, Black Friday. Am Ende sind die Geräte für 20, 30 Euro in den Markt gedrückt worden. Und wir sehen an der Nutzung eben auch, dass die Geräte nicht nur rumstehen, da wo früher ein Radio stand, sondern eben im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche genutzt werden. Wir sehen es an den Streaming-Abrufen über diese Geräte. Und damit wissen wir, was passiert. Wir werden irgendwann noch höhere Millionenzahlen haben und wir werden irgendwann in die Situation kommen, dass amerikanische Tech-Konzerne uns sagen, wenn ihr weiter dort sein wollt und mit dabei sein wollt, dann müssen wir irgendwie ein Geschäftsmodell finden. Und ich habe die Befürchtung, dass wir nicht das Geschäftsmodell diktieren, sondern die Kollegen aus Amerika. Und von daher ist es toll für uns, weil es im Fokus steht, aber ich glaube, wir müssen als Veranstalter und um auch die Vielfalt abzusichern, müssen wir den Weitblick haben und da kommen schon ein paar Themen auf uns zu.
Wir vertiefen das noch, auch tatsächlich, wie man mit diesen Herausforderungen umgehen kann. Mona Rübsam, ich habe in einem Interview, das du mit deinem Gründerkollegen gegeben hast, gelesen, dass ihr fast sogar noch einen Schritt weiter geht und sogar von einem Megatrend-Audio sprecht. Also was macht denn tatsächlich jetzt eigentlich noch einen Audio-Boom? Was unterscheidet den von einem wirklichen Megatrend? Und was macht Audio für euch aus eurer Sicht so mega?
Absolut fasziniert von der Entwicklung in den letzten Monaten, muss ich sagen. Auch allein, dass der Gattungsbegriff sich so erweitert hat, dass man von Audio spricht und alle sind sich innerhalb von einem Jahr einig, dass man von Audio spricht und nicht mehr klassisch von Radio, zeigt das schon. Warum ist das ein Megatrend? Ich denke, das geht damit einher, dass die technologischen Verbreitungsmöglichkeiten sich rasant verbessert haben und auch, vielleicht haben Sie es gesehen auf Spiegel Online, der 5G-Ausbau eben wieder sich ab nächstem Jahr nochmal massiv beschleunigen soll, ermöglicht einfach dem Nutzer, egal ob für Audio oder Video, eine unglaubliche Steigerung. Und das heißt, der ganze Umgang mit neuer Technologie und Verbreitungs also Gadgets letztendlich, ne? Du sprachst von Alexa und Smart Speakern, ich gehe da noch ein bisschen weiter, das ist eins von vielen Devices, die Leute sich anschaffen. Das kann genauso gut eine WLAN-fähige Box sein, die man mit seinem Handy kombiniert. Und es gibt eine größere Experimentierfreude, quasi zu sagen, selbst wenn der Lieblingsradiosender einen Stellenwert im Alltag hat, dass er den vielleicht eben auch nur zu einem bestimmten Tageszeitpunkt hat und zu anderen Tageszeiten eben ganz, ganz andere Angebote genutzt werden. Und insofern gibt es viele Indizien, dass sich da eine Trendwende vollzieht. Und für uns als Medienmacher, glaube ich, sitzen wir, egal wo wir unseren Programmschwerpunkt haben, da in einem Boot, weil die Transformation, glaube ich, eine Riesenchance für uns als Programmmacher macht, aber eben auch Herausforderungen, die wir mit Sicherheit noch besprechen werden.
Wenn wir noch einen Moment tatsächlich auch bei den Chancen bleiben. Wir haben vorhin in den Zahlen ja auch gesehen, das Thema On-Demand hat einen hohen Stellenwert, liegt deutlich auch vor den linearen, vor der linearen Audionutzung. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man auf viele Radiostationen guckt, da kann man so den Eindruck haben, die konzentrieren sich hauptsächlich aber eigentlich immer noch auf das lineare Programm und dann ist so das, was die On-Demand anbieten, häufig, ich sage es mal ein bisschen in Anführungszeichen, ein bisschen Abfallprodukt, man wärmt das nochmal auf. Robert Skopin bei Radio 1, da mag das etwas anders aussehen, aber was glauben Sie, warum setzen möglicherweise viele Radiosender dieses Thema On-Demand immer noch so wenig und lassen vielleicht ja auch eben eine Chance und wo Sie ja auch einen Wettbewerbsvorteil haben als klassische, langjährig gelernte, qualitative Audiomacher vielleicht auch liegen?
Also ich würde mal die im Allem ein bisschen in Schutz nehmen, weil natürlich ist für den klassischen Radiomacher, und das ist, glaube ich, bei den Privaten ähnlich wie bei den Öffentlich-Rechtlichen, die haben beide einen Etat, einen Jahresetat, und den geben sie aus, um ein Programm zu machen. Und wenn sie jetzt einen Podcast machen sollen, dann müssen sie irgendwas im Programm einsparen, weil es in der Regel kommt nicht von irgendwo Geld her. Kann bei RTL anders sein, weiß ich jetzt nicht. Also, aber ist jedenfalls im RBB nicht anders. Es gibt erstmal eigentlich in der Regel kein extra Geld dafür. Und das heißt, man muss quasi dann im Programm was einsparen, um an anderer Stelle eben was auszuprobieren. Und das ist natürlich häufig nicht so leicht, weil das sind ja Risiken, man hat weniger Erfahrung mit Podcasts etc. Also das ist quasi so der Punkt. Aber es ist richtig, wenn man natürlich mitbekommt, dass es einen, haben wir jetzt ja gerade auch hier nochmal präsentiert bekommen, dass Podcasts eben doch auch massiv genutzt werden, dann wird man auch mutiger und dann passiert das auch eher und dann fängt man an, im Programm tatsächlich diese Einsparungen eben vorzunehmen oder findet andere Finanzierungsmöglichkeiten, um solche Podcasts dann eben auch zu bezahlen. Und es, was absolut richtig ist, Podcasts, überhaupt, sage ich mal, alle möglichen Audioformate, auch journalistische Formate, das ist ja, liegt ja quasi in der DNA der Radiomacher. Das hat man gelernt quasi, damit hat man sich irgendwie über Jahre oder auch Jahrzehnte eben beschäftigt und es macht einen totalen Spaß, jetzt quasi auf einem völlig neuen Markt das nochmal anbieten zu können. Also wenn man überlegt, also das ist ja sicher bei den Privaten auch nochmal ganz spannend, wenn man jetzt jahrzehntelang eine Diskussion darüber hatte, wie der gebaute Beitrag von 5 Minuten 30 irgendwann auf 30 Sekunden runtergearbeitet wurde, dann ist man jetzt beim Podcast wieder erstmal bei 28 Minuten. So, das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung, ob in 30 Jahren ein Podcast wieder von 30 Sekunden existieren, dann eben was wieder kurz sein muss. Aber de facto beginnt jetzt eine völlig neue Geschichte dann auch. Und uns, also bei Radio 1 macht es einen Riesenspaß. Also wir haben sehr erfolgreiche Podcasts gelauncht in den letzten Jahren. Also allein dieses Jahr einen, wie ich finde, exorbitant tollen Podcast von Volker Heise, der so einen Jahresvergleich eigentlich gemacht hat, irgendwie anlässlich irgendwie des Startes von Babylon Berlin, also der sich quasi in die 30er Jahre begeben hat dann auch und geguckt hat, wie war Berlin, wie haben bestimmte Dinge in den 30er Jahren in Berlin funktioniert und wie funktioniert das eben heute. Das mit einer sehr subjektiven Art und Weise in einer gigantischen Länge. Und wir haben darüber gesprochen, wie er den produziert hat. Und auch da war das Spannende, dass er sagte, hey Robert, ich musste mit den Producern bei Radio 1, wir mussten erstmal darüber wieder reden. Die sind so total schnell. Und ich habe gesagt, ey, beim Podcast haben wir doch die Zeit jetzt, eine Geschichte zu erzählen wieder. Und wir müssen nicht so schnell, wie man das möglicherweise, wenn man für die Morningshow arbeitet, irgendwie so fix eben auch arbeiten. Und das ist natürlich toll. Und deshalb gibt es da gute Stimmung in der Redaktion, bei den Programmmachern, weil man völlig neue Felder wieder irgendwie beackern kann, an die viele im Audiobereich eben schon jahrelang nicht mehr gedacht haben.
Und Herr Rübsam, jetzt hören wir die gute Stimmung beim RBB aufgrund der Podcast-Entwicklung. Ist das tatsächlich auch ein Grund für gute Stimmung? Also ist das wirklich so potenzialträchtig in den nächsten Jahren, dass viele Radiosender auch gut beraten sind, auch da zu investieren und nachzulegen?
Ich bin davon überzeugt, dass On-Demand-Audio-Nutzung genauso wie On-Demand-Video-Nutzung eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein wird. Ist es jetzt schon geworden. Mir fällt nur auf, dass sich quasi dem Thema Podcast quasi jetzt quasi jedes Medienunternehmen nähert. Also die Verlagsleute machen Podcasts, die Radioleute machen Podcasts, die Hobby-Podcaster machen Podcasts. Also es gibt jetzt schon allein bei Spotify 1500 Podcasts nur auf Deutsch. Am Ende des Tages hat der Tag 24 Stunden und ich freue mich über die Vielfalt. Das ist auch für uns natürlich eine Rolle, spielt das eine Rolle, dass wir zeitsouveränes Nutzungsangebot machen können. Leute, die sagen, klar, Flux FM schätze ich für neue Musik und den Soundtrack für Berlin im Wandel. Aber wie gesagt, ich hätte schon gerne ein bisschen kompakter einmal die Woche, was Neues, Spannendes passiert in Berlin oder was in der Musikwelt los ist. Natürlich machen wir einen Podcast dafür, aber wir akzeptieren eben auch, dass das unter Umständen nicht das alleinige Zentralorgan sein wird, wo sich Menschen eben über neue Musik informieren. Ich glaube, dass Podcasts eine große Rolle spielen, weil sie so eine unmittelbare Nähe zu den Autoren aufbauen und dass das einfach eine Stärke ist. Und dass ich, wie gesagt, ganz beeindruckt bin, wenn junge Podcastmacher hier in Berlin große Hallen ausverkaufen und Leute wirklich Geld bezahlen, um dieses Podcastmacher-Team dann auch nochmal live zu sehen. Das zeigt Ihnen, wie innovativ auch gerade die Szene hier in Berlin ist. Das heißt, für uns als Medienmacher haben wir eine Chance, Themen, die uns am Herzen liegen, zu vertiefen. Und bei uns ist die Laune natürlich auch extrem gut, das stimmt, weil die Beschränkung, die man in einem linearen Programm hat, zu sagen, na, es ist halt einfach schwierig, eine halbe Stunde am Stück tagsüber im Bad zu stehen und zuzuhören, das ist für uns auch aufgehoben. Wir kuratieren Podcasts und auch Podcaster, wir stellen die vor in unserem Programm. Unser Anspruch ist natürlich, und da sind wir nicht ähnlich aufgestellt wie euer Team, dass wir unsere Inhaltsmacher und unsere Redaktion ermutigen zu sagen, wenn ihr ein Thema habt, wofür ihr richtig brennt, dann ist eure Chance jetzt, das ein bisschen diverser aufzubereiten. Macht eine 3-Minuten-Version, die strahlen wir in der Morgensendung aus, macht gerne aber auch eine 20-Minuten-Version und die pushen wir dann über eine Instagram-Story, so dass die Leute das auch überhaupt mitbekommen, weil die Auffindbarkeit, das hatte ich gerade schon gesagt, irgendwann ist der Dickicht so groß an Podcasts angeboten, dass man dann auch wieder für Orientierung sorgen muss.
Wie sieht das denn überhaupt mit dem Thema Monetarisierung auch bei diesen Podcasts und On-Demand-Angeboten aus, Herr Schmitter? Also das ist wahrscheinlich auch etwas, was jeder private Radiosender sich natürlich die Frage stellen muss. Also nur Freude in der Redaktion und viel Herzblut reicht am Ende nicht, um den Laden zu bezahlen oder wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Ja, wir haben auch ein Budget, Robert. Also es ist nicht ganz so, dass wir unendliche Möglichkeiten bei RTL haben. Im Moment muss man ganz ehrlich sagen, da ist also Podcast ist auch noch eine Nische. Also wenn man die Nutzung sieht, klar, haben wir so Zahlen und 17 und es gibt jetzt auch tolle Projekte und es gibt auch Leuchtturmprojekte mit 200.000 Downloads pro Woche. Aber das Thema ist sich gerade am entwickeln, springt auch jeder drauf. Ich meine, ich finde es auch super, das konkurrenzbelebtes Geschäft. Der Spiegel kommt, die SZ kommt, die Zeit kommt, alle haben irgendwelche Zahlen. Es gibt im Moment noch das Problem, dass es keine vernünftige Messmethode gibt. Die einen nehmen Downloads, die anderen nehmen Plays. So, also wir haben da Aufbruchstimmung. Im Moment ist die Monetarisierung sicher noch schwierig. Es gibt ein paar ganz tolle Beispiele, aber so in der Breite ist es nicht so, dass die Verkaufsorganisationen da schon jubelnd durch die Gegend laufen, weil wir ganz ehrlich auch vom Verkauf her nicht so dafür aufgestellt sind. Also Podcast-Verkauf, Audio on Demand erfordert ganz andere Herangehensweisen an den Kunden, die müssen wir auch entwickeln. Und weil Sie vorher gefragt haben, warum hängen wir noch so linear auf dem ganzen Thema? Ja, weil wir 95% unserer Umsätze mit dem linearen Produkt machen. Und wir jetzt in einem ganz klassischen Transformationsprozess sind, zu sagen, wir lösen uns davon. Das heißt eben, dass man anders denkt. Das heißt aber auch, dass man ganz anders arbeitet, weil Audio on Demand ist am Ende eine modulare Produktionsweise und eben nicht mehr linear Studio kommen, senden, sondern es ist ganz anders. Und da muss man einen Kulturwandel hinbekommen und muss im Moment halt auch auf das Thema setzen und das mit voller Überzeugung. Und wir als Gruppe tun das, wie die Kollegen auch, und sagen, wir glauben, dass in dem Thema Audio in Summe, Audio on Demand, unglaublich viel drinsteckt. Im Moment investieren wir, aber in der Hoffnung, dass es irgendwann dann auch in der Monetarisierung funktioniert. Aber so die, die goldene Schubkarre gibt es gerade auch im Podcast-Bereich im Moment noch nicht.
Dann schauen wir doch jetzt tatsächlich vielleicht auch nochmal auf das, den ganzen Themenkomplex Musik, Streaming, Streamingdienste insgesamt. Also ist auch etwas, was sich ja eben auch rasant entwickelt, wenn auch noch nicht, sag ich mal, Nummer eins auch beim Thema Musik hören, haben wir vorhin in den Zahlen gesehen. Aber gerade in der jüngeren Generation ist das Thema Streaming natürlich eins, was ganz oben anliegt. Wie ist das denn, Frau Zimmer, was schätzen Sie, also wie sehr bedrohen tatsächlich auch Streamingdienste das klassische Radio, sage ich jetzt mal?
Also ich würde tatsächlich sagen, dass Streamingdienste keine Bedrohung sind, sondern es ist eine andere Form der Nutzung. Aber wenn man sich die Zahlen anschaut, klar, das kommt immer näher zusammen. Also Sie haben ungefähr 100 Millionen Streams bei Spotify pro Monat, die abgerufen werden. Sie haben 138 Millionen Streams bei klassischen Radiosendern, also öffentlich-rechtlich und privat zusammengenommen. Das kommt schon immer näher zusammen. Und je mehr die Leute natürlich von UKW weg und vielleicht zu DAB oder eben zu IP-Radio gehen, umso mehr wird sich natürlich die Frage stellen, was heißt das dann? Und dann ist in der Tat die Frage, wie wird es monetarisiert? Welche Player sind im Markt? Wie gehen wir damit um? Und das ist schon, also da wird sich schon insgesamt ganz viel tun. Also wenn Sie sich überlegen, dass wir jetzt zum Beispiel einen großen neuen Player haben, Amazon, die mit dem Bundesliga-Angebot auf den Markt gehen, was früher eine klassische Radiodomain ist, was jetzt aber von einer Shopping-Plattform und einer Videoplattform eben gemacht wird, um sozusagen ihre Kunden zu werben. Das kennen wir von Telekom und IPTV von vor 10 Jahren. Haben sie auch in der Bundesliga angefangen, um Kunden zu werben. Da kommt natürlich jetzt einfach nochmal ein ganz anderer Drive in den Markt. Und da haben sie eben jemand, wenn sie sich anschauen, was Amazon macht und was Amazon an Budgets hat und wenn Sie sich anschauen, was in klassischen Medienmarken an Budget ist, dann kommt da natürlich ein ganz neuer Drive. Also wir haben mal eine Befragung gemacht der Medienanstalt und hat ein Geschäftsführer eines Senders gesagt, naja, wenn Ihr Wettbewerber das, was bei Ihnen das Geschäftsmodell ist, als Marketing begreift, dann haben Sie natürlich, sagen was Preise und was Markt betrifft, ein Problem. Und das muss man sich anschauen und das ist dann eben auch ein Thema, wo man vielleicht auch mal das böse Wort Regulierung und Level Playing Field in den Mund nehmen muss.
Robert Skopin, wenn ich das verraten darf, im Vorgespräch haben Sie mir gesagt, mit Blick auf Streamingdienste, also Angst haben Sie nicht, höchstens da käme jetzt sowas wie eine Netflix für Streamingdienste. Jetzt weiß ich nicht, ob Amazon sowas werden kann, also was den finanziellen Background angeht, sicherlich. Aber wenn man auch hinschaut, beispielsweise Spotify, die ja inzwischen auch kuratierte Streams anbieten und den Mix der Woche anbieten, also auch immer ein Stück weit tatsächlich auch ein bisschen radioähnlicher werden. Also was können tatsächlich auch Radios Sender dann auch einer solchen Entwicklung entgegensetzen?
Also ich habe das im Vorgespräch gemeint, viel stärker bezogen natürlich auf die Produktion von eigentlich Wortinhalten. Also Musik hatte ich da weniger im Begriff, dachte so Netflix, also wenn gäbe es jemanden, der tatsächlich jetzt sehr viel Geld in die Hand nimmt und sagt, ich entwickle jetzt irgendwie jede Menge journalistischer Audioformate, ja, also Features, Dokumentationen, Reportagen, Shows dann letztendlich auch dazu und gebe dafür sehr, sehr viel Geld aus, dann würde er meiner Meinung nach etwas, was bisher die Öffentlich-Rechtlichen eigentlich dominieren im Audiosektor, uns da quasi an der Stelle angreifen. Das wäre etwas, wäre was Neues, damit müsste man sich dann erstmal arrangieren. Den sehe ich nur momentan nicht, also der ist nicht da dann auch. Was die Musikstreaming-Dienste, die jetzt existieren, eben angeht, sehe ich es fast ein bisschen anders. Also ich sehe schon, dass die meiner Ansicht nach große Chancen haben, aber eigentlich eher im Angriff gegen den privaten Radiomarkt. Also ich bin gerade mit dem Taxi auch hierher gefahren, da hörte der Kollege Taxifahrer Klassikradio und ich dachte, das ist Wahnsinn, das wird noch analog über UKW ausgestrahlt, ist aber eigentlich ein vollständig fertig produziertes Programm. Also wissen wir quasi alle, da ist eigentlich niemand mehr im Studio, das ist fertig, ist eigentlich irgendwie, ist zwar für die Zeit jetzt auch gemacht, irgendwie auch die Songs sind hintereinander, die ganze Verpackung ist gebaut, aber eigentlich ist das für mich etwas, was als erstes mit Probleme bekommen wird. Also ist jetzt ein bisschen ungerecht, weil es wird wahrscheinlich eher noch, sag ich mal, andere Musikfarben treffen und nicht direkt, sag ich mal, auch Klassikradio, aber im Prinzip kann man das nun technisch als Streaming sehr schnell, sage ich mal, entweder genauso gut, vielleicht sogar eben auch besser machen. Da geht es dann am Schluss, reden wir dann, glaube ich, nur noch darum, auf welche Art und Weise man es im Taxi dann am besten eben hören kann. Ich glaube, da ist dann die Frage, ob dann 5G das bringt oder also ob es die Möglichkeiten gibt dann auch und ob es dann auch in der Bedienbarkeit so schnell ist. Aber dann halte ich dann ist das etwas, ein Geschäftsmodell, was dann meiner Ansicht nach relativ schnell am Ende ist, dann auch an dem Punkt.
Also, ich gehe gerne direkt einmal weiter an Mona Rübsam, die ja nun ein privat finanziertes Radio betreibt, was auch noch sehr musiklastig ist. Und wenn ich das so sehe, ihr bekämpft mehr oder weniger Streaming mit Streaming. Also ihr habt auf jeden Fall eigene Streams, die ihr anbietet, um da was entgegenzusetzen? Oder ist das falsch interpretiert von mir?
Wie gesagt, ich werde häufig gefragt, wie wir Spotify einschätzen oder was dann der Unterschied zu unserem Angebot ist. Ich sage dann meistens, das würde ich auch gerne hier sagen, dass in meiner Meinung nach ist Spotify, wie gesagt, die größte Plattensammlung der Welt und das alles digital. Das On-Demand-Angebot, was man dort fortfindet, ist aber sehr, sehr ähnlich zu dem, was es auch bei Apple oder eben auch bei Amazon gibt, weil man einfach quasi diese riesen Musiksammlungen digitalisiert hat. Die Playlist-Angebote, die jetzt wiederum bereitgestellt werden, Sie hatten es erwähnt, sowas wie der Mix der Woche, ist im Grunde nichts anderes als eine Erleichterung für die Menschen, die einfach überfordert sind, sich jeden Tag eine neue Playlist auszusuchen oder ein Album sich zu überlegen. Weil ich würde mal sagen, die Nutzerschaft wahrscheinlich zu 80% einfach sagt, ich habe andere Dinge im Sinne, ich möchte auf den Knopf drücken und dann soll die Musik für mich organisiert werden. Das heißt, für uns als Radiomacher ist unser Angebot eben genau an die 80% gerichtet, die sagen, das ist mir alles zu kompliziert, ich will mich weder auf Spotify einloggen, noch nervt es mich, dass meine Lieblingsplayliste nur 4 Stunden lang ist. Und wenn ich sie am nächsten Tag anhören möchte, und sie wird aber nur einmal die Woche aktualisiert, kann ich sie nicht nochmal anhören. Und wenn ich sie nochmal anhöre, fängt sie immer an der gleichen Stelle an. Das heißt, da gibt es einen Frustrationsmoment für Menschen, die in ihrem Alltag dann die ganze Zeit gezwungen sind, sich wieder neu zu orientieren. Unser Ansatz ist hingegen ein ganz einfacher zu sagen, das ist das, was Radiomacher gut können, nach einer Radiologik 24-Stunden-Programme gestalten, die Menschen zu einem Zeitpunkt ihrer Wahl ermöglichen, in bestimmte Hörstimmungen einzutauchen. Das kann sein, dass sie sagen, wir wollen neue Musik entdecken, dann sind sie offen und interessiert und sie wollen auch, dass man ihnen was darüber erzählt. Wenn man zu Hause ist und auf dem Sofa liegt und ein Buch liest und man macht das jeden Abend als Einschlafritual, dann möchte man nicht, dass so viel mit einem gesprochen wird. Und dennoch sehe ich, dass die Radiomacherqualität eben die ist, das mit dem Kurations- und dem Inhaltsansatz so zu perfektionieren, dass der Nutzer also beides hat, einen Überraschungsmoment und eine Qualität, die gleich bleibt. Wenn man Spotify die weltweiten Nutzungsdaten anguckt, dann ist es trotzdem ein Scheinriese, weil mit 180 Millionen im Vergleich zu den Milliarden an Radiohörern ist es ein kleiner Service. Das Umsatzmodell ist negativ, also es wird kein Gewinn gemacht. Das ist einfach sehr PR-stark. Aber ich glaube, dass die Stärken des Radios verbunden mit den Übertragungswegen und dem Know-how, was sich jetzt einstellt, einfach den Leuten eine Möglichkeit gibt, sich Radiosender zu nutzen. Vielleicht sind es nicht 100, das überfordert einen. Und auch 60 sind schon zu viel. Für mich ist DAB Plus deswegen einfach auch nur eine Übergangstechnologie, weil ich davon überzeugt bin, dass sobald klar ist, dass man welchen Zugang man hat weltweit, man sich dann einfach die 10, 15 Sender aussucht, die man haben möchte, den lokalen oder die 3 lokalen, die man braucht, weil das Community-Feeling da ist. Und dann eben auch noch die sonst noch so passen zu der Neigung. Also insofern streckt mich das Streaming-Szenario der US-Giganten weniger. Ich denke, dass wir da noch ein bisschen mehr Power reinlegen sollten, da auch, hier ist es schon, das Gerät der Zukunft, ich hab's immer bei mir, dass wir als Radiomacher mehr Power reinlegen sollten, auch den Mehrwert von Audio und Radio und gestalteten Programmen zu kommunizieren. Was ich glaube, was untergeht und was eben Spotify auch nicht anbieten kann und andere Streamingdienste auch nicht, ist der Dialog mit den Nutzern. Das ist ja die Stärke. Der Dialog wird gestaltet, natürlich die Interfaces verändern sich. Klar habe ich einen Screen und kann meine Community informieren, aber das sind alles Dinge, die im Moment auch von den Streaming-Diensten eben nicht so konzentriert angegangen werden.
Stefan Schmitter, jetzt hat Mona Rübsam mehrmals auch vom Thema gesprochen, die User, die Hörer wollen es unkompliziert und einfach. Spätestens da kommen ja jetzt tatsächlich die Smart Speaker ins Spiel, weil die sind ja kinderleicht zu bedienen tatsächlich. Also man muss nicht lesen können, man muss nur rudimentär sprechen können, würde ich mal fast sagen. Dann findet man auf jeden Fall irgendetwas. Wenn wir auch mal schauen auf die ja prognostizierten Zuwachsraten beim Absatz der Smart Speaker, allen voran auch Amazon mit dem Echo. Was glauben Sie, wie verändert das tatsächlich eigentlich A, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir Audio konsumieren, was heißt das auch für uns Radiomacher?
Ja, ich glaube, man muss das System hinter den Geräten verstehen. Also erstmal ist das mit der Stimme super, wenn man das steuern kann. Man merkt das schon, wenn man es jetzt im Auto hat und man muss es nicht mehr eingeben, das Ziel, sondern spricht mit irgendeinem System und das System gibt es entsprechend aus. Aber die Technik, die ja dahinter steht, ist, dass ich per Voice einen Befehl ausübe und mir die Maschine eine Sache zurückschickt. Weil anders als bei der Google-Suche, wo ich eine ganze Liste bekomme, kann das Audios-Ökosystem ein Befehl, ein Rücklauf. Und damit ist sozusagen der Kanal, um den es dann geht, der wird immer enger. Es wird immer mehr darum gehen, dass man eine starke Marke ist, dass die Leute sich an einen erinnern, dass die Leute einen nutzen wollen, dass man ein Angebot hat, was aktiv gesucht wird, weil eben dieser Kanal in der Voice-Suchmaschine so unglaublich eng wird. Und von daher wird das gesamte Verhalten der Nutzer verändern. Es wird verändern, auf welche Marken sie am Ende treffen. Es wird sicher zu Konzentrationsprozessen kommen, nicht nur im Audiobereich, sondern das ist auch das große Problem der großen Markenartikler, die schon irgendwie diese Message mitbekommen haben nach dem Motto, da wird man am Ende nicht mehr so viel Angebot brauchen, weil am Ende eben ein Befehl eine Aktion auslöst. Und von daher muss man, glaube ich, sein gesamtes Handeln und Denken darauf ausrichten und verstehen, was da letztendlich passiert. Weil das sind ja nicht nur die Geräte, die faktisch dort stehen, sondern die Voice-Technologie. In Amerika nutzen 90 Millionen Menschen die Voice-Technologie. Siri auf dem Handy, Alexa auf ihrem Handy und alles folgt derselben Systematik. Eben nicht mehr eine breite Auswahl zu bekommen, sondern eine Sache, die wahrscheinlich am Ende der Algorithmus entschieden hat, was denn mit dieser Suche wahrscheinlich gemeint war und was er dann zurückschickt.
Wenn es keine breite Auswahl mehr gibt, Frau Zimmer, das müsste ja eigentlich quasi Sie als Wächterin der Vielfalt tatsächlich irgendwie fast um den Schlaf bringen. Also was kann man denen denn tatsächlich entgegensetzen?
In der Tat, das ist schon ein ganz schwieriges Thema. Also wenn Sie sich mal so anschauen, wie Vielfaltsicherung früher ging. Und machen wir jetzt ja auch noch, wir suchen mit liebevoller Gründlichkeit einzelne UKW-Programme aus. Dann entscheidet unser Medienrat, welche dieser Programme in Berlin übertragen werden. Dann schauen wir, dass wir eine Vielfalt haben aus lokalen Programmen, aus bundesweiten Programmen, aus Spartenprogrammen, der unterschiedlichsten Sparten. Und haben dann am Ende ein Paket mit 30 Programmen, die alles so ein bisschen abdecken. So die Zeiten sind jetzt ein Stück vorbei. Dann irgendwann kam der Fernseher, der wurde digitalisiert. Dann haben wir uns mit elektronischen Programmführern beschäftigt. Da sagte man, naja Gott, die ersten 30 Treffer schaut man sich noch an. Dann haben wir das alles sehr schön reguliert und sortiert und geschaut, vielfältiger Markt, alles sich schön ab, diskriminierungsfrei. So, und jetzt haben wir ein Gerät auf einmal, ja, wo das alles keine Rolle mehr spielt, weil sie haben in der Tat genau den einen Treffer. Ja. So, und das wird man auch nicht ändern können, weil ich werde mir am Ende bei einem Sprachassistenten nicht 30 Treffer anhören und dann sagen, ich hätte gerne Nummer 27. Ja, so wird das ja nicht funktionieren in der echten Welt. Also wird man sich schon überlegen müssen, wie geht man eigentlich damit um? Wie kann man in so einer Situation noch Auffindbarkeit garantieren? Wie kann man Vielfalt garantieren? Das wird viel, viel schwerer. Dafür werden wir neue Konzepte entwickeln müssen. Da werden wir mutig sein müssen, sozusagen auch mal als Appell an den Gesetzgeber. Wir brauchen eine Regelung, die hier zumindest Standards sichert, die eigentlich ganz selbstverständlich sein sollten. Also zum Beispiel sowas, dass alle zu gleichen Bedingungen Zugang haben. Das wäre ja schon mal ganz schön. Zum Beispiel sowas, dass es auch einen chancengleichen Wettbewerb gibt. Also zum Beispiel der Anbieter nicht sowas sagt wie, hab dich nicht verstanden, aber ich habe einen super tollen eigenen Music-Channel, hat gerade auch die gleiche Musikfarbe, möchtest du nicht den stattdessen hören? Das ein ganz abstraktes Beispiel. Das muss man natürlich schon irgendwie versuchen, dann auch mit Regulierung sicherzustellen, dass das nicht geht, dass eigene Angebote nicht bevorzugt werden, dass man nicht als Anbieter alle 2 Wochen mal kurz die Befehlsketten ändert, damit, wenn der Hörer dann endlich gelernt hat, er kommt zum Angebot von RTL, wenn ich sage, spiele mir das doch, es dann auf einmal heißt, ich muss sagen, öffne mir das. Und immer, das ist dann auch so eine spannende Frage, die Furt immer, wenn das Gerät mich nicht versteht, führt es mich ja irgendwo hin, wo es der Algorithmus oder der Plattformbetreiber entscheidet, wo es über mich hinführt. Und all diese Sachen muss man regeln. Was ist voreingestellt? Ganz spannendes Thema. Sie kaufen ja so ein Gerät im Laden, das ist ja nicht jungfräulich leer, da ist ja was drauf. Da entscheidet der Anbieter zum Beispiel derzeit, wenn ich jetzt über Amazon nachdenke, dann sagen die, da ist TuneIn vorgestellt. TuneIn ist eine amerikanische Plattform, die hat mit dem deutschen Markt jetzt erstmal relativ wenig zu tun. Ne? Aber dadurch werden natürlich auch Entscheidungen beeinflusst und das macht es für Sender halt viel, viel schwerer, dass sie gefunden werden. Also heute, weil es so lange UKW gab, wird der Hörer, Nutzer noch sagen, ich kenne Flux FM, dann werde ich das irgendwie auch finden. Dann brauche ich vielleicht 5 Anläufe, aber irgendwann habe ich es denn. So. In 10 Jahren, wenn es eben keinen starken UKW-Markt mehr gibt, dann muss ich dann kennt der Hörer das vielleicht gar nicht mehr, dann wird das eben viel schwieriger. Und damit wir in so einer Welt auch noch viele Angebote haben, werden wir uns, glaube ich, schon intensiver als bisher mit der Frage auseinandersetzen müssen, was können wir regulieren? Was müssen wir regulieren? Nicht, dass wir das wollen, aber ich glaube, wir müssen das.
Hat das, frage ich mal in die Runde, Mona Rübsam, hat das überhaupt Aussicht auf Erfolg?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Regulierung, gerade der politische Aspekt, Sie hatten es gesagt, da habe ich ein großes Interesse, dass quasi die großen amerikanischen Anbieter und wie sie sich im Markt platzieren, dass man da genau hinguckt. Ich glaube, die Nachfrage lässt sich nicht so gut regulieren, weil in dem Moment, wenn der Nutzer die Möglichkeiten kennt, das ist schon immer so gewesen, dann nutzt er sie einfach auch. Ja. Für uns war es ganz, ganz entscheidend, als Programmmacherteam, die wirklich seit Jahren inhaltsgetrieben arbeiten, immer schon die Möglichkeit und Chancen der digitalen Welt mitzudenken. Und wir haben Anfang des Jahres eine eigene Radioplattform gegründet, die nennt sich Radiosphere, weil wir gesagt haben, wir arbeiten inhaltlich, aber wir müssen auch in Technologie investieren, die wir selbst bestimmen können. Letzte Woche wurde unser Instagram-Account einfach mal so abgestellt. Wenn ich mit einem Smart Speaker quasi den Kundenkontakt und den Nutzerkontakt abgebe an eine amerikanische Firma, mache ich mich abhängig. Das heißt, für uns war es als Macherteam ganz einfach zu sagen, wir glauben an die Qualität des Radiomachens, aber wir glauben auch, dass es für uns als Medienhaus wichtig ist, in Technologie in-house zu investieren. Nicht jeder Radiosender kann das und möchte das und soll das. Das heißt, wir haben ein Angebot entwickelt, was es möglich macht, die Nutzerdaten zu erfassen, quasi Nutzungsangewohnheiten Big Data-mäßig zu qualifizieren, um dort Rückschlüsse zu ziehen und eben eigentlich den Rundfunk da eine digitale Plattform zu bieten und weiterzuentwickeln. Dieser Service, ich möchte die Chance gerne nutzen, das auch hier vorzustellen, wird derzeit schon von 3 anderen Berliner Privatradiosendern genutzt, nämlich von RS2, Berliner Rundfunk und KISS FM, weil die Programmmacher sich da einig sind zu sagen, die Programme sind super unterschiedlich und die sollen so bleiben, wie sie sind, aber die technologische Ausspielmöglichkeit und alles, was wir als Radiosender da leisten müssen, das wird nicht jeder Sender schaffen, sich in-house hinzustellen. Und wie gesagt, für uns, deswegen haben wir auch 7-stelligen Betrag in die Hand genommen und haben ein eigenes Programmierteam, weil wir sehr viele frustrierende Erfahrungen gemacht haben mit quasi Technologieanbietern extern. Und wir wissen genau, wie man Audio organisiert. Und wir wollen eben auch gerne da die Kontrolle selber behalten. Nutzungsszenario, muss ich ganz ehrlich sagen, Sie hatten es angesprochen, Frau Zimmer, das sind Multimilliarden-Dollar-Geschäfte weltweit und wir als lokaler Radiomarkt müssen uns eigentlich quasi, wir dürfen uns inhaltlich differenzieren, aber in der Technologie sollten wir uns eigentlich verbünden.
Jetzt bin ich in der Moderation gerade in dem Zwiespalt zu entscheiden, halte ich mich an die Zeitvorgaben, die ich hier von den Fernsehkollegen bekomme oder mache ich tatsächlich einmal in meinem Leben den Thomas Gottschalk, weil ich habe nämlich die Zusatzbuchoption, 15 Minuten dran zu buchen und ich glaube, wir haben noch nicht alle Aspekte besprochen und ich würde auch gleich dem Publikum gerne noch Gelegenheit geben, deswegen würde ich sagen, verlängern wir bis 20:55, dann sind wir aber hart getaktet und haben keine Sekunde länger. Herr Smitter, bitte direkt dazu.
Ja, also ich glaube, dass das Thema Regulierung tatsächlich ein zentrales ist, weil das eine ist ja die Nutzung, das zweite ist ja, Sie haben es vorher bei anderen Zusammenhang angesprochen, die Monetarisierung. Wir sind ja am Ende auch vom Datenfluss und die Daten werden immer wichtiger für die Monetarisierung. Programmatic Advertising, 40% des deutschen Marktes funktionieren schon so. Wir haben im Moment, wenn über TuneIn oder Alexa ein Kontakt zustande kommt, egal auf welchem Weg, nicht einen Datensatz, der verwertbar ist. Wir wissen nur, dass uns die Leute hören, aber weder, ob das Männer, Frauen oder sonst irgendjemand ist. Und wenn wir unsere Geschäftsmodelle und die Budgets weiterhin so aufrechterhalten wollen, müssen wir gucken, dass wir Geld verdienen. Und deswegen muss es am Ende eine Gesamtregelung geben. Und wir haben das ja auch mit dem Verband VNet auf den Punkt gebracht, damit das die Amerikaner verstehen. Wir haben nur 2 Forderungen. Das eine ist must carry und das andere ist must be found. Da wäre schon vieles wirklich entsprechend geregelt. Ja, ansonsten ist es ein hochkomplexes und sehr, sehr rechtslastiges Thema, das da zu diskutieren ist. Und ich glaube, dass wenn wir das jetzt, und das müssen wir jetzt in diesen neuen Medienstaatsvertrag auch unterbekommen, der Herr Gebel hat es vorher angesprochen, da laufen heftige Diskussionen, weil wenn der nächste Staatsvertrag verhandelt wird, sind wahrscheinlich schon 20, 30 Millionen Geräte im Markt und dann gibt es nichts mehr zu verhandeln. Und diese beiden Sachen, glaube ich, müssen wir jetzt dringend festschreiben beziehungsweise versuchen, sie als Grundlage mit einzubringen, damit wir am Schluss die Möglichkeit haben, wir, / die Landesmedienanstalten, die ja auch noch in 20 Jahren was tun wollen, die entsprechenden Märkte zu regulieren und die Vielfalt, die, glaube ich, auch wichtig ist für unsere Gesellschaft am Ende, nicht nur, damit wir schöne viele Sender haben, sie auch weiterhin zu gewährleisten. Deswegen, glaube ich, sind wir an einem ganz wichtigen Punkt an dieser Stelle.
Robert Skopin, anders als Sie, die beiden Vertreter zu Ihrer Linken, müssen Sie ja kein Geld verdienen. Das ist der große Vorteil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Trotzdem, wenn wir jetzt schauen auf die Entwicklung Smart Speaker oder insgesamt die Diversifizierung auch der diversen Plattformen, wollen auch Sie mit Ihren Radio 1-Angeboten ja gefunden werden und das nicht quasi für sich im stillen Kämmerlein produzieren. Inwieweit spielt das auch beim RBB eine Rolle, wenn Sie über sowas wie eine Plattformstrategie nachdenken? Also inwieweit können Sie uns vielleicht hier auch schon Einblick geben in die Überlegungen der nächsten Jahre?
Also wir haben uns, ich glaube, innerhalb des RBBs vor etwa einem Jahr zusammengesetzt und genau darüber auch gesprochen. Also da ging es konkret auch um Alexa. Es ist auch so, ich bin auch noch erstaunt, weil ich habe jetzt gerade noch mal gehört, dass wir nicht gefunden werden von Alexa. Also ich habe es heute Abend hier schon mal, hat mir das jemand kurz erzählt. Ich hatte das aber selber schon mitbekommen, weil ich einen Freund habe aus Wien, der auch sagte, er hätte seiner Frau das gesteckt. Robert ist ja bei Radio 1, ein tolles Programm. Sie hat es eine Woche gehört, fand es ganz furchtbar, bis sich herausstellte, sie hat Radio 1 aus Coburg gehört oder so. Also sie hat ein völlig anderes Programm gehört über Alexa. Also nicht das... Und sie dachte, wir wären das. Also für mich im Nachhinein noch, muss ich mich jetzt auch noch schämen, dann sozusagen. Sie da eine Woche lang dachte, das ist unser Programm. Aber egal. Es soll aber anders sein, denn wir haben tatsächlich, soweit ich weiß, ich habe extra mit unserem Online-Verantwortlichen noch kurz mal vorher gesprochen, man kann ja Skills programmieren, damit man eben besser gefunden wird. Das ist angeblich auch passiert. Jetzt weiß ich nicht, ob das nicht funktioniert oder das muss ich jetzt mal selber klären, weil wir eben im RBB vor einem Jahr genau über diese Situation eben gesprochen haben. Gesagt, wir müssen eigentlich auf allen Plattformen vertreten sein, weil die Menschen müssen natürlich öffentlich-rechtliche Programme auch finden dann. Also es ist ja logisch. Ich meine, sie haben es letztendlich bezahlt, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass sie in irgendeiner Art und Weise, und wenn sie uns halt über Alexa hören wollen, dann eben auch über Alexa eben auch hören können. Ich muss allerdings sagen, deshalb bin ich selber auch ein bisschen hier zerrissen, ich finde Alexa auf der einen Seite eben faszinierend. Ich muss aber sagen, dass die Firma, die da vor uns präsentierte, mich auch eher ein bisschen verunsichert hat. Also das waren sehr junge Menschen, also die quasi die Welt, glaube ich, nochmal gestalten wollten und verändern wollten und uns schilderten ganz stolz, dass in den USA mittlerweile, wenn Kinder sprechen lernen, sie nach Mama, Papa, das dritte Wort, was sie können, ist Alexa. Und ich wollte eigentlich einen Witz machen und sagte, na, in 10 Jahren ist wahrscheinlich das erste Alexa, aber das fanden die nicht lustig, sondern toll. Also das war quasi eigentlich die Idee irgendwie, dass es genau da eben hingehen muss dann auch. Ja. Und das führt dann bei mir schon dazu, dass ich natürlich eben auch misstrauisch bin. Also hier gibt es ja auch Misstrauen, weil man an die Daten nicht herankommt. Das ist eher ökonomisch geprägt. Bei mir ist es tatsächlich, ich weiß nicht, moralisch oder auch vielleicht demokratisch geprägt. Also mir ist, ich finde das schwierig, ich finde gerade auch Amazon einen schwierigen Konzern an der Stelle. Ja, also der ist zwar sehr freundlich und nett sich ansonsten verhält bisher, aber eigentlich natürlich unglaublich mächtig mittlerweile geworden ist und mit Alexa eben auch einen Hebel hat, irgendwie, um bei uns allen dann möglicherweise in den Wohnungen zu sitzen. Und wir haben, glaube ich, vor einem Jahr beim RBB selber gesagt, früher hat man sich noch dagegen gewehrt, dass einem jemand Mikrofon oder Wanzen in der Wohnung unterbringt. Jetzt gibt man sogar noch Geld dafür aus, um sich so ein Mikro da unterzubringen. Also mit anderen Worten, das hat alles für mich eben zwei Seiten. Also ich sage, wir müssen erstmal dabei sein, wir müssen da auch mitmachen, wir müssen da auffindbar sein und wir müssen diesen Ausspielweg eben uns anschauen. Aber ich persönlich sehe das so mit gebremstem Schaum auch. Ja. Wobei, nochmal, die Grundidee von Alexa oder überhaupt, dass man quasi so kommunizieren kann, natürlich toll ist. Also ich meine, das ist ja klar, das ist irgendwie der Traum eigentlich, dass man jemanden hat, mit dem man möglicherweise bald auch auf Augenhöhe eben kommunizieren kann und viele Probleme eben lösen kann. Im Auto sowieso toll und die Audiogeschichte, die sich dann anschließt, eben auch. Aber deshalb macht das Ganze für mich eben so schwer, darüber eben so entspannt zu sprechen und zu sagen, hey, wow, das ist ein Riesenmarkt, da müssen wir dringend rein, da müssen wir noch das und das eben auch tun. Sondern ich glaube, da muss die Diskussion eigentlich doch erheblich weiter eben auch noch zumindest irgendwie erweitert werden.
Und Herr Rübsam hat eine Idee dazu.
De facto ist für mich Alexa quasi nur ein weiteres Abspieldevice. Wir haben ja in der Studie, die eingangs präsentiert wurde, die ich super spannend fand, gesehen, dass die Mobilnutzung wirklich groß ist. Und das ist ja erst auch da der Anfang meiner Meinung nach. Also keiner schleppt eine Alexa mit sich rum, das wird einfach nicht passieren. Was die Leute dabei haben, ist das Endgerät, auch jetzt schon beim Status quo weit vorne. Wir wissen, dass die Nutzung im Audio eben genau dann, wenn man eben quasi eine Parallelnutzung hat, auch quasi steigen wird. Und ich glaube, es geht doch eigentlich darum, anzuerkennen, dass so individuell wie der Programmgeschmack eines Nutzers ist, so individuell ist die Nutzung des Devices, mit dem man Audio hören möchte. Ob das beim Kochen auf Zuruf Alexa ist oder ob man das, wie gesagt, mit seiner Haus-Entertainment-Anlage alles über WLAN und andere WLAN-fähigen Boxen organisiert hat. Und das ist genauso möglich, wie dass man sagt, ich habe das alles über mein Smartphone, streame ich mir das. Also Alexa, wir haben es auch gesehen, kann ja sein, dass das jetzt noch, sich noch steigert in den nächsten 5 Jahren, aber da werden sich auch noch ganz andere Devices hier bei uns breit machen, bin ich mir ganz sicher.
Frau Zimmer, Sie wollten da, glaube ich, noch was ergänzen.
Genau, also ich glaube schon, dass es noch einen Unterschied gibt. Also wir haben jetzt zum ersten Mal im Radiomarkt, der ja eigentlich ein lokaler Markt ist, haben wir jetzt das erste Mal die Situation, dass ein ganz wichtiger Übertragungsweg, und ich glaube, dass Alexa und Co. zu ganz wichtigen Übertragungswegen werden, dass der nun nach ganz anderen Spielregeln funktioniert. Es ist international, deshalb ist eben auch TuneIn voreingestellt und nichts Nationales, sondern eben was weltweit ausgerollt werden kann. Und da kommen jetzt wirklich da stoßen auf einmal zwei Welten aufeinander. Dass wir bisher wirklich mega hyperlokale Märkte haben, also der Markt ist Berlin bisher, und nun haben wir die ganze Welt daneben, die mit ganz anderen Playern und so weiter und so weiter funktioniert. Und ich glaube, wenn wir das ungebremst aufeinander prallen lassen, ohne dass man sagt, okay, wir müssen zumindest Spielregeln einziehen, die es für alle anderen Plattformen ja auch gibt. Wenn wir das ungebremst aufeinander prallen lassen, dann glaube ich, dass es für lokale Sender extrem schwer wird. Weil, also wie wollen Sie das Spiel überhaupt aufnehmen mit jemand, der das alles aus der Portokasse bezahlt? So, und um das zu verhindern und um sicherzustellen, dass wir eben noch lokale Märkte haben und dass diese sagen, dass wir das auch erhalten können. Deshalb glaube ich schon, dass wir Regeln brauchen, dass wir mindestens Basisregeln brauchen, dass Level Playing Field, also alle Regeln gleich für alle gelten, dass wir Basisregeln brauchen im Sinne von Spielregeln, von was wird wie da drauf gepackt, wie wird es gefunden, Auffindbarkeit, must be found, das sind ja genau diese Fragen. Natürlich kann man keinen zwingen, was zu hören, was ihn nicht interessiert, das ist doch völlig klar, aber ich möchte zumindest verhindert wissen, dass die Menschen, die ein bestimmtes Programm hören möchten, davon weggeleitet werden, zum Beispiel. Oder das Programm nicht finden. In der Tat, Radio 1 habe ich auch schon ausprobiert, ist wirklich schwer. Muss man wissen, dass man sagen muss, Radio 1 vom RBB, ja? Sonst kommt man nämlich zu irgendwelchen komischen Sendern und denkt, wo bin ich denn jetzt gelandet? Ja, bei TuneIn fliegen sie auch regelmäßig raus, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Das ist im Moment alles so ein bisschen freies Spiel der Kräfte. Ne? Sie können, ja, naja, ich finde das total spannend. Warum fliegt gerade Radio 1 ständig bei TuneIn raus? Ja? TuneIn ist voreingestellt. Wenn ich nichts anderes sage, wenn ich sage Radio 1, dann gucken die erstmal, ist es bei TuneIn? Wenn nicht, dann schon sowieso nicht. Und dann müssen sie es auch noch richtig verstehen. Das sind ja schon mal zwei Hürden, die sagen, das Level Playing Field beeinträchtigen. Und ich glaube, dass man für sowas schon einfach so ein paar Basisregeln braucht, die wir ja in Deutschland sowieso in der Plattformregulierung eigentlich auch schon haben und die man eben jetzt auch mal für den Radiomarkt anwenden muss.
Nach diesem sehr notwendigen und wichtigen Regulierungsblock vielleicht tatsächlich noch mal einmal jetzt zum Schluss die Frage auch ins Publikum. Gibt es jemanden, der sagt, ich habe da noch eine Frage, die möchte ich jetzt an dieser Stelle gerne tatsächlich platzieren, egal über zu welchem Thema wir gesprochen haben, dann wäre jetzt noch die Gelegenheit dazu. Ich schaue mal, tatsächlich der Kollege Jörg Wagner hier vorne, bitte kurz auf das Mikrofon warten und dann gerne laut und deutlich die Frage stellen.
Eher weniger eine Frage als ein Hinweis, dass wir Machine Learning anders denken müssen, dass nicht die Maschinen lernen, sondern wir müssen denken, wie Maschinen denken. Also wir müssen das lernen, zu sagen, spiel mir Radio 1 vom RBB auf TuneIn und dann kommt das sofort. Und das kann man nicht regeln. Das ist leider etwas, was man nicht vorgeben kann, weil es ja auch verschiedene Sprachen gibt und wir müssen einfach uns daran gewöhnen, uns die Befehle durchzulesen und dann macht das Ding auch wirklich, was es will. Radio 1 wird wunderbar gefunden. Auf die Sekunde genau, zack, sagt man, dann kommt das. Es ist erstaunlich und das ist die Faszination dieses Alexas, dass man 6000 Sender, wenn man die Befehle alle kennt, sofort abrufen kann. Und das wird also die DAB-Radios, die man einschaltet, die erstmal hochfahren und dann irgendwie so, vergessen wir DAB Plus.
Wobei ich, also mich persönlich würde das ärgert es ja trotzdem. Also wieso müssen wir jetzt erstmal die Befehle von Alexa lernen? Also ich meine, das kann man ja von der künstlichen Intelligenz eigentlich schon verlangen, dass sie dann am Schluss versteht, was man eigentlich will. Also deshalb würde ich sagen, dass da muss es ja eigentlich hingehen, sonst wird es ja, das wäre ja so wie bei Google, was ist das für eine Suchmaschine, wenn ich vorher schon mir überlegen muss, wie suche ich überhaupt, um dann was zu finden dann auch. Also die Idee von Alexa, wenn es funktioniert, musste so sein, dass wenn ich Radio 1 aus Berlin-Potsdam hören möchte, dass das findet und dass ich nicht einen Satz sagen muss, den ich mir irgendwie irgendwo aufschreiben muss, damit Alexa es auch findet. Ja? Also das ist
genau das Thema, dass eben im Moment nur ein Befehl etwas auslöst und Amazon könnte es anders, wir wissen das von den Entwicklungsteams, das ist ja logisch, das sind ja Konzerne, die wissen, wie es funktioniert, aber sie wenden weder das Geotargeting an, noch nehmen sie Halbsätze. Sie wissen eigentlich ganz genau aufgrund der anderen Daten, die gesammelt worden sind beim Einkaufen bei Amazon, was der Nutzer möchte und wie er normalerweise Radio oder Audio nutzt, aber sie spielen es halt nicht aus, sondern sie sagen dann im Zweifelsfall, nehmen doch einen Kanal von Amazon Prime Music und der ist doch fast genauso gut und damit verlassen die Hörer, die uns auf diesen einen Befehl nicht finden, unser Ökosystem. Und wenn Hörer mal weg sind, wird es ziemlich schwierig, sie wieder zurückzuholen. Weil die Kollegen bei Amazon wissen mittlerweile auch ganz gut, wie man Musiklisten kuratiert.
Das ist, wie gesagt, das ist Hörerklau. Was anderes ist es nicht. Das ist, wie gesagt, das ist Abwanderung. Das ist absoluter Quatsch. Sorry, ist so. Also ich kann, erinnern Sie sich doch mal, es gibt immer ein neues Angebot zur Mediennutzung. Man probiert das, Deutschland ist ein technikaffines Land, man gibt hier mehr für Technologie als für Essen oder Kindererziehung aus oder musikalische Früherziehung. Natürlich rennt man los und kauft für 20 Euro auch mal so ein Teil. Aber ob sich das durchsetzt, ob man das braucht, ob man die Bedienungsanleitung auswendig lernen will oder, ne, das, wie gesagt, ein Teil der Bevölkerung, für die ist das spannend, für das Gros der Bevölkerung nicht. Und insofern, ja, spannend, aber wie gesagt, habe da meine Zweifel, dass sich das hier durchsetzt.
Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und nochmal der Hinweis, es geht nicht um das technische Device, da bin ich völlig bei dir. Es geht um das Voice Control an sich. Und die Sprache hat uns der liebe Gott sofort nach der Geburt mitgegeben. Das ist das Einfachste, was wir können. Das können wir vorlesen und schreiben. Und wenn die Leute die Chance haben, durch einen Sprachbefehl etwas auszulösen, dann werden sie es nutzen. Und dann ist ihnen völlig wurscht, auf welchem technischen Device. Ich glaube, Alexa muss man einfach sehen im Moment als sichtbares Gerät dessen, was beim Voice Control passiert. Und dieser Channel, der sich da ergibt, dieser ganz, ganz enge Tunnel, der ist für uns die große Herausforderung und Gefahr.
Vielleicht musste Alexa öffentlich-rechtlich werden, das wäre vielleicht.
Ja. Vielleicht, Frau Zimmer, wenn ich Ihnen kurz vor Ende dieser Diskussion noch die Gelegenheit gebe, wenn Sie schauen, auch trotz der berechtigten Bedenken, und die Sie auch geäußert haben, wie optimistisch blicken Sie tatsächlich auch auf die Radio- und Audiolandschaft Berlin im Jahr, sagen wir mal, 2025?
Ich bin ja grundsätzlich Berufsoptimistin, deshalb glaube ich und hoffe ich und wünsche mir vor allem, dass wir eine Radiolandschaft haben oder eine Audiolandschaft haben, die so vielfältig ist wie die, die wir hier beschrieben haben, wo es nationale Programme gibt, wo es lokale Programme gibt, wo es Nischenprogramme gibt und Mainstream, wo es On-Demand und Streaming gibt. Aber ich glaube tatsächlich, damit wir die haben, brauchen wir eine Vielfaltsregulierung und wir brauchen gleiche Regeln für alle. Und wenn wir das hinkriegen, dann schaue ich wirklich optimistischer auf die Landschaft als ohne.
Gleiche Regeln für alle, ich glaube, das ist am Ende ein Satz, auf den wir uns vermutlich alle hier auf dem Podium verständigen können. Wir sind durch mit der Diskussion. Alexa, wo ist mein Küchenradio? Der Wandel der Berliner Medienlandschaft oder Audiolandschaft. Ich sage danke an alle, die hier mitdiskutiert haben, an Dr. Anja Zimmer, Mona Rübsam, Stefan Schmitter und Robert Skupin. Auch nochmal vielen Dank für die Einführung durch Sie, Herr Dr. Ecke, die spannenden Zahlen, die wir zum Beginn
unserer Diskussion gesehen haben. Und ja, mir bleibt jetzt tatsächlich nur noch auch Ihnen allen hier einen weiterhin schönen Abend zu wünschen. Es gibt noch die Gelegenheit, das Gehörte auch noch in weiteren Gesprächen im Foyer zu vertiefen. Bleiben Sie noch ein bisschen da. Es gibt, glaube ich, auch eine Kleinigkeit zu trinken und ich hoffe auch eine Kleinigkeit zu essen. Ich weiß es gar nicht, mein Magen knurrt ein bisschen. Falls es nur was zu trinken gibt, habe ich jetzt hoffentlich nichts Falsches gesagt. Also vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie dieser Diskussion gefolgt sind. Vielen Dank nochmal an alle, die hier auf dem Podium waren. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen schönen Abend.